Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Arzu und ich freue mich unglaublich, dass du eingeschaltet hast. In meinem Podcast geht es um Sterneneltern wie mich. Es geht rund um die Themen Fehlgeburt, Geburt, das Wochenbett, das Stillen, das Elterndasein und alles, was dazugehört. Ich gebe Menschen wie mir eine Stimme, denn für mich war es die beste Medizin, mich selbst mit Menschen austauschen zu können, die dasselbe Schicksal wie ich erleiden mussten. Danke, dass du da bist. Schön, dass du da bist und ich freue mich auf den Austausch mit euch. Ich möchte noch dazu erwähnen, ich bin keine Psychologin, ich bin Sternemama, die leider auf brutale Art und Weise ihre Tochter verloren hat. Ich möchte hier ein Safe Place schaffen für Elternteile, die leider ein Kind verloren haben, egal auf welche Art und Weise. Jeder ist hier willkommen, vor allem Omas, Opas, Tanten, Onkels, auch Menschen im Umfeld wie Freunde, die nicht wissen, wie sie mit diesem Thema umgehen sollen. Es werden hier viele Themen angesprochen und ich freue mich nochmal alle, dass ihr da seid. In meiner heutigen Folge darf ich euch die liebe Eugenie Sophie vorstellen. Ich freue mich unglaublich, dass sie da ist. Wir haben heute den Tag zusammen verbracht, weil ich ein Teil ihres Projektes bin. Und ich bin richtig stolz darauf, dass ich ein Teil dieses Projektes bin, das geführt wird von einer so unglaublich faszinierenden Frau. Eine Frau, die sehr offen und auch intime Sachen vorlegt. Lasst euch überraschen und hört gerne in die Folge hinein. Danke, Eugenie, für deine Zeit. Danke, dass du da bist.
Sehr gerne.
Du bist mein erster Gast in meinem Podcast.
Was für eine Ehre.
Ich freue mich unglaublich, dich kennengelernt zu haben. Vor allem, ebenso, dass wir uns auf Umwegen so kennengelernt haben. Wir haben jetzt den Tag miteinander verbracht und für mich bedeutet das enorm viel, dass du da bist, dass du
für mich auch
Frauen eine Stimme gibst, dass du mir zuhörst. Dass du einfach da bist und dass es dich überhaupt gibt. Und ja, liebe Leute, Eugenie ist einfach anders und wir haben uns einfach kennenlernen müssen in diesem Leben. Mhm. Ich würde dich gern bitten, dass du dich einfach mal vorstellst. Ja? Wer bist du? Was machst du? Was machst du beruflich? Wie würdest du dich beschreiben in ein paar Wörtern?
Genau. Okay, ich heiße Eugenie Sophie. Bin halb Französin, halb Österreicherin und bin selbstständige Fotografin und lebe zwischen Sofia und Wien.
Wir haben uns ja wirklich auf Umwegen kennengelernt, aus einem ganz, ganz traurigen Grund. Das ist ja auch der Grund, warum ich diesen Podcast überhaupt mache oder machen möchte. Einfach aus dem Grund, ja, wie bin ich auf dich gekommen? Mhm. Also du hast dich ja bei der Zoe, also bei der Vermittlung, wo ich betreut worden bin, arbeitest du, glaube ich, zusammen. Ich lasse dich da nochmal selber erklären. Mhm. Und es hat geheißen, in der Gruppe, es sucht eine Fotografin, Sterneneltern, die sich gerne fotografieren lassen möchten. Ich war früher oft vor der Kamera und dachte mir so, nee, also du siehst nicht mehr so gut aus. Möchtest du das überhaupt? Das war so mein erstes Ding. Und dann hat es geheißen, hey, warum mache ich das einfach nicht? Wieso melde ich mich nicht einfach bei dir? Ich bin morgens aufgestanden und habe mich einfach bei dir gemeldet und dachte mir so, okay, schau mal, was Eugenie sagt.
Und das war gleich am Montag früh.
Ja.
Kannst du dich daran erinnern?
Ja,
und dann,
ja.
Okay, das wird eine Woche. Für mich war das so, wow, das ist ja ein Montag. Okay, für mich war das schon sehr... Das werde ich nie vergessen. Das war so,
ich glaube, es war um 7 Uhr morgens. Glaub ich, bin mir gar nicht
in
sicher.
Der Früh, ich habe gerade mein Handy geladen, habe mich oben vorbereitet, komme wieder runter, dann, puh, da habe ich jetzt eine Sprachnachricht und gleich so präsent und mir gedacht, ach, die traut sich jetzt was zu, ein Montagmorgen. Das war mein Gedanke.
Ich habe mir das aber auch bewusst vorgenommen, dass ich mich am Montagmorgen bei dir melde. Ich glaube, das war extra. Ich bin mir nicht sicher, muss ich ehrlich zugeben.
Dann hast du vorher meine Arbeiten angeschaut oder hast du einfach...
Ich habe dich gestalkt, ja.
Okay. Das muss ich jetzt schon fragen, oder?
Ich habe dein Instagram geöffnet und habe mir gedacht, okay, passt. Ich stalk diese Frau mal. Ich mir, boah, ist die schön natürlich. Ich so, wow, ist die hübsch. Und dann dachte ich mir so, okay, ich glaube, das kann was werden.
Mhm.
Und dann,
okay, so war das.
Und dann sind wir, glaube ich, irgendwie ins Gespräch gekommen. Mhm. Wir haben irgendwas ausgemacht. Ich weiß es gar nicht.
Wir haben sicher einen Anruf gemacht, einen WhatsApp-Anruf, glaube ich, wo ich dich einfach ein paar ersten Fragen gestellt habe. Gell? Und dann ist das Projekt halt konkreter geworden, oder? Denn wir haben telefoniert, ich glaube, das war so Anfang Januar.
Wir haben uns Sachen geschickt, gell?
Genau.
Wir haben telefoniert.
Sind in Kontakt geblieben.
Ja, was ich auch schön finde, ist, dass wir uns ständig irgendwie ausgetauscht haben.
Genau.
Und dass immer irgendwas war oder dass irgendwie
Das ist, was ich mag an den Sprachnachrichten. Man kann sie abhören, wenn es jetzt gerade passt.
Meine? Echt?
Ja, oder ich finde, oder ich lasse gerne auch Sprachnachrichten, weil vielleicht hast du jetzt gerade nicht Zeit zum Telefonieren und ich lasse dann gerade eine Sprachnachricht, damit sich die Person, wann immer es passt, für sie meldet.
Einfach melden kann. Mhm. Genau. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hasse Sprachnotizen, aber ich finde sie eigentlich perfekt. Mhm. Also ich für mich selber mag ich sie, aber sie manchmal abzuhören und den richtigen Moment zu finden, ist manchmal echt schwierig.
Ja,
ich weiß nicht, also und deswegen finde ich es cool. Und bei dir finde ich das Schöne, und das haben viele Menschen noch nicht drauf, habe ich das Gefühl, oder das ist noch nicht so ganz angekommen, dass man nicht immer sofort antworten kann oder muss. Mich nervt das. Ich kann das nicht.
Das ist so stressig.
Ich kann es überhaupt nicht.
Wer hat gesagt, dass man antworten muss innerhalb von 30 Minuten?
Nein, ich glaube, es gab Tage, da habe ich mich erst nach 3 Tagen gemeldet. Aber es ging
halt
einfach
nicht. Habe ich irgendwas
gesagt? Nein.
Also so.
Aber es gibt Menschen, die einem das Böse nehmen. Und das verstehe ich irgendwie nicht. Nee, also bei mir gibt es das nicht. Ich kann das nicht. Und manchmal nehme ich es mir echt vor. Aber ja, ich bin echt, wie gesagt, dankbar über die Situation. Ich durfte jetzt auch Model stehen. Und auch wenn ich
für mich warst du jetzt kein Model. Für mich warst du eine Protagonistin.
Okay.
Ich sehe das anders. Ja. Protagonistin heißt für mich, du bist Teil eines Projekts und ich sehe dich jetzt. Wir machen gemeinsam etwas. Das Bild entsteht, ja, du bist drauf, aber man sagt ja auch, es ist ja auch ein bisschen ein Porträt von mir dabei.
So habe ich es aber auch empfunden. Du bindest mich in deine Geschichte mit ein. Und wenn ich jetzt gerade Geschichte sage, ist, wir haben uns ja auf Umwegen kennengelernt und wir teilen leider dasselbe Leid und sind beide Sterne Mamas und es ist auch eine meiner Wünsche, du bist als Person für mich interessant, als Wesen einfach so interessant. Du strahlst, also dein Gesicht und
wenn man nicht immer wenn ich sehe,
aber du strahlst. Also ich finde es toll,
dass du die Strahlung nicht da.
Ich muss ja nicht immer da sein. Also ich finde es toll, dass du heute da bist und mir einfach die Chance gibst. Und meine erste Frage so an dich wäre: Wie ist es für dich, heute darüber zu reden, um sozusagen, wie soll ich das beschreiben, wann hat das bei dir begonnen?
Der Kinderwunsch?
Der Kinderwunsch. Wann hat die Situation angefangen, dass du sagst, oder was ist dir alles schon so passiert?
Also eigentlich, also ich habe meinen Mann, wir sind zusammengekommen im Sommer 2016 und ich habe mir gedacht, wenn ich schwanger bin, ist es okay. Es hat gleich gefunkt, gepasst und wir haben uns gedacht, okay, dann wird das so sein, ja. Aber wir haben uns natürlich keine Gedanken gemacht am Anfang, gell. Man erlebt die Liebe, die Geschichte, sehr glücklich und ja, ich glaube, so um die 2019 herum dann. Mhm. Also wir waren schon verlobt, wir haben dann zusammengelebt. Und dann habe ich langsam mir begonnen, Gedanken zu machen und gesagt, okay, wieso dauert das jetzt so lange? Eigentlich möchten wir jetzt ein Kind und es ist noch immer nichts passiert oder irgendwie eine Andeutung. Und dann habe ich es war ein bisschen vor Corona, Januar 2020 war ich beim Frauenarzt und habe eine Hikose gemacht. Weißt du, was eine Hikose ist?
Nein, erklär uns das doch.
Okay, eine Hikose ist, wenn du ein Kontrastmittel reinbekommst im Uterus, um zu schauen, ob deine Eileiter funktionieren.
Okay.
Und das sieht man durch dem Kontrastmittel im Ultraschall, ob das durchgeht, die Flüssigkeit.
Gesehen habe ich es, aber den Namen wusste ich nicht.
Genau.
Sag mir was.
Und bei mir war eine Seite nicht so toll, aber die andere Seite schon. Und der Gynäkologe war eigentlich ganz nett, aber nach dem Befund hat er gesagt, ja, eine ist jetzt nicht so ideal. Wenn es jetzt nach ein paar Monaten nicht klappt, dann sollten sie es in vitro machen. Und tschüss, ciao. Und dann kann ich mich erinnern, stand ich da bei der Straßenbahn und war überhaupt nicht da, war noch gar nicht bereit, diesen Befund wahrzunehmen. Ich dachte, okay, das heißt, ja, es heißt, ich kann schwanger werden, aber anscheinend funktioniert eine nicht. Und er hat mich jetzt einfach so da gelassen. Das habe ich schon der. Ich habe mir gedacht, okay, und damit muss ich jetzt klarkommen. Ja, das war jetzt. Und dann kam Corona. Ich weiß, es gibt viele, die gesagt haben, das ist jetzt der perfekte Moment, ein Kind zu bekommen. Aber für uns war das ausgeschlossen, jetzt in einer Pandemie ein Kind zu bekommen. Wir haben sehr viel gearbeitet. Wir haben einfach geschaut, dass wir den Alltag, weißt du, und ich finde, die Pandemie war schon ein Moment, wo wir einfach nicht wussten, wie das Leben weitergeht. Ja, und somit haben wir eigentlich 2 Jahre verloren. Ja, 2 kostbare Jahre, weil wir da einfach mit anderen Sachen beschäftigt waren. Wir haben dann geheiratet und dann, wo wir, ich lebe ja zwischen Bulgarien und Österreich und dann nach einem Jahr, wo wir jetzt Fuß gefasst haben in Bulgarien, haben wir gesagt, okay, jetzt gehen wir in der ersten Kinder, jetzt machen wir den Termin bei der Kinderwunschklinik.
Meine nächste Frage wäre so an dich, wie bist du mit dieser Fehlgeburt umgegangen? Oder wie war das mit dieser Fehlgeburt also, für dich?
Wie ich gesagt habe, wir waren dann beim ersten Kinderwunsch, beim Termin bei der Kinderwunschklinik. Sie kamen uns, ja, recht sympathisch vor und sie haben uns gesagt, ja, es sieht alles gut aus, dass wir eine erste In-vitro starten, wann immer sie bereit sind. Und dann bin ich, wir hatten Anspruch auf den IVF. Wir haben jetzt wir sind April 23. Mhm. Ich mache meine erste In-vitro-Behandlung. Mhm. Das heißt, man kriegt Spritzen, es läuft, alles okay. Ja, klar ist es nicht so einfach am Anfang, die ersten Spritzen, aber es wird eingespielt. Es ist nicht, ich würde jede Frau sagen, sich nicht abschrecken lassen von den Spritzen. Es ist harmlos im Vergleich zum Schmerz, den man hat eigentlich, wenn man feststellt, dass da eine stille Fehlgeburt da ist. Die Spritzen sind nichts.
Nichts dagegen? Nichts. Ich glaube, viele jetzt
ist es so, ich sag, genau, ich meine, ich hätte meinst. Noch 1000 Spritzen haben können, wenn ihr wollt.
Dann Hauptsache mein Baby bleibt. Ja,
genau. Also, was ich damit sagen will, ist, erschreckt euch nicht vor diesen Nadel. Man gewöhnt sich dran. Gut, dann die Punktion ist ziemlich erfolgreich. Ich habe 14 Eizellen. Mhm. Ist eigentlich ein gutes Ergebnis. Und wir haben zum Schluss, wenn ich mich jetzt nicht irre, 4 Embryos.
Sehr gut.
Ist eine gute Zahl. Also wir haben 7 Embryos, die in der zweiten Runde es geschafft haben. Und dann haben wir am Ende 4 Embryos. So, und ich kann mich erinnern, am Tag, wo der geplante Transfer ist, ich komme rein und denke mir, okay, jetzt geht der Marathon zu Ende irgendwie im Kopf. Jetzt wird der Transfer gemacht und denke mir, aber eigentlich bin ich ziemlich müde und K.O. Und die Ärztin kontrolliert, wie meine Gebärmutterschleimhaut ist, die dicke. Sie soll mindestens 7 mm sein, was der Fall ist, und hat einfach den Transfer gemacht. Aber eigentlich im Nachhinein hätte ich gewünscht, dass die Ärztin mir fragt, sind Sie jetzt bereit, sind Sie jetzt fit genug oder möchten Sie es im nächsten Monat oder so. Ich hätte gewünscht, sie hätte mir die Frage irgendwie
gestellt. Sie hat einfach losgelegt, oder?
Nein, sie hat nicht losgelegt, aber es war okay, ja, jetzt machen wir es, ja. Ah, okay. Also du hast dich... Stimmt, es passt. Aber ich wünschte, sie hätte gesagt, geht's Ihnen gut? Sind Sie bereit? Also irgendwie, dass sie mich irgendwie...
Dass sie dich kurz mal aufholt und sagt, hey, bist du überhaupt ready? Können wir überhaupt starten?
Ja, okay, so, und dann kann ich mich erinnern an den Transfer. Sage ich, na, wie stehen die Chancen? Sie sagt, naja, 50, dass es klappt und 50, dass es nicht klappt.
Danke für die Antwort.
Ja. Und dann habe ich mir gedacht, no. Ja, aber in dem, das hat sie nicht gesagt. Und ich wünschte, das wäre besser gewesen, aber... Im Nachhinein kann man immer sagen, es wäre besser gewesen, wenn sie das und das gesagt hätte, ja. Dass sie sagt, in dem, wo es klappt, gibt es auch 10%, dass es zu einer Fehlgeburt kommt. Und das hat sie nie erwähnt. Nie.
Wie ist die prozentuale Anzahl? So,
für Fehlgeburten, ja, meinst du?
Bei so.
Also bei in vitro weiß ich jetzt nicht, aber im Allgemeinen ist es jede dritte Frau.
Das weiß ich, genau, jede dritte Frau. Also speziell auf...
Genau, und ich wünschte, sie hätte gesagt, ja, 50% kann klappen, aber in den 50% gibt es auch 20-30% der Fälle, wo es zu einer Fehlgeburt wird. Auch okay, wenn es in vitro ist. Ja?
Also ich glaube, das unterschätzen immer viele Leute.
Und man denkt überhaupt nicht an die Fehlgeburt eigentlich, wenn du dann mitten im In-vitro-Prozedere denkst, oh, jetzt haben wir diese Embryos geschafft, oh, jetzt kommt es rein.
Und es muss schaffen, vielleicht
und dann kommt die Erwartung. Und dann ist die Einnistung da. Ja. Dann geht man ja 2 Wochen danach, hat man eine Blutabnahme, um zu schauen, ob der HCG-Wert
angestiegen
ist. Und bei mir hat es eigentlich gar nicht so schlecht ausgeschaut am Anfang. Aber ich hatte schon Zwischenblutungen. Also so, als ob meine Tage da wären. Also für mich war es am Anfang nicht klar. Bin ich jetzt schwanger, bin ich es nicht? Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt sind meine Regeln da. Ich bin jetzt eigentlich nicht schwanger. Und der HCG-Wert hat sich verdoppelt. Also eigentlich habe ich gedacht, es ist schon da. Trotz all dem. Und das ist auch, wo man mir nicht wirklich gesagt hat, Blutungen können... Also ich hatte schon Kontakt mit der Klinik, so, aber ich habe mich irgendwie wild durch den Dschungel gefühlt und mir gedacht, ich habe mich darauf gar nicht vorbereitet, sagen wir es so. Ja.
Wahnsinn.
Das ist so unterschiedlich, gell, wie wir das alle irgendwie durchmachen.
Ja, und ich werde nie vergessen, wo ich sage, ja, ich bin jetzt bereit, wir können jetzt mit der In-vitro anfangen und so. Und ich sehe mich noch, wo ich dieses Telefon ernaht hatte und eigentlich war ich da ziemlich naiv. Ja. Aber es ist vielleicht besser so.
Ich glaube, dass es manchmal besser ist, dass man naiv ist. Es gibt ja viele Frauen, die sagen, ach, ich besaufe mich dann einfach. Das habe ich jetzt mehrfach gehört. Und dann legen wir los im Bett.
Ja, ja.
Manche Frauen machen das halt auch anscheinend auch so. Also muss man nicht verstehen. Aber jedem so, dass es einem passt. Und manchmal, glaube ich, ist man... ich bin jemand, der alles in seinem Kopf so 100.000 Mal durchdenkt. Was ist wenn? Was ist wenn das?
Ja.
Was ist wenn dies? Und was ist wenn das nicht in Ordnung ist? Also ich stelle mir immer die Frage, bin komplett bescheuert und spiele jedes scheiß Szenario in meinem Kopf ab, wo ich mir die Frage stelle, muss ich das überhaupt? Das sind so, was ist, und dann kommt immer bei mir so die Frage, was ist falsch an uns? Warum funktioniert das nicht? Möchtest du über die Fehlgeburt reden?
Ja, sicher. Also danach, stellen wir fest, ich bin tatsächlich schwanger und dann, ich glaube in der 5. Schwangerschaftswoche haben wir dann den Ultraschall und da sagt der Arzt, ja, er sieht ein bisschen klein aus, aber es ist intakt, alles ist da. Die Hoffnung ist eigentlich noch da. Ich kann mich aber sehr wohl erinnern, dass er, ich weiß nicht, ob das jetzt die 5. oder die 6. Schwangerschaftswoche war, wo er schon den Ton eingeschalten hat, weil er hat sich dann halt erhofft, einen Herzton zu hören oder so.
Ja.
Gab es aber nicht und er hat es sofort diskret schon ausgeschalten.
Okay,
dass wir das nicht mitbekommen. Im Nachhinein realisierst du und ich weiß, er hat das eingeschalten, da war gar nichts da. Ich habe mir auch da gar keine Gedanken darüber gemacht. Ich habe nur gesehen, man sieht tatsächlich etwas im Ultraschall und es sieht eigentlich okay aus. Vielleicht ist er ein bisschen kleiner, aber das ist doch egal. Ja, vielleicht tut sich ja noch was in den nächsten Wochen. Gut, und dann kam die Kontrolle in der Klinik in Wien. Am 31. Mai 2023 komme ich rein und ich kann mich erinnern, es war voll drinnen in der Klinik. Ich gehe rein im Kabinett, in den Untersuchungsraum und es sind 2 Gynäkologinnen. Meine Ärztin ist nicht da und es ist eine andere, die ich jetzt nicht kenne, die mich jetzt betreuen wird. Sie schaut im Ultraschall, sagt nichts und ich sage, aber es ist leer, es ist doch nichts da. Und dann macht sie die Tür zu und dann sagt sie, ja, aber es ist nichts da. Und dann war die andere Gynäkologin da.
Ach, Scheiße.
Und dann weiß ich halt, verständlich, dass es ihnen da leid tut, das kam auch wirklich rüber. Aber ich wünschte, sie hätten mir ein bisschen Kraft gegeben, weil ich habe mir echt gedacht, ich bin jetzt die starke Person, die da jetzt irgendwie... Man funktioniert dann einfach, gell?
Yeah. Und, so ging es mir genau. Man funktioniert, weil viele fragen dich ja, und wie war es dann?
Bist du in Standby und du sagst, okay, Gefühle, wir geschlossen jetzt und so. Ich habe nur, und sie hat gesagt, es ist nicht mehr viel da, sie werden wahrscheinlich nicht mehr viel bluten. Ja.
Boah, danke.
Und dann sage ich, ja, aber was ist, wenn ich nicht blute? Dann sagt sie, dann gehen sie in 2 Wochen in eine Notaufnahme. Ich sage, das ist aber so beruhigend, was sie mir jetzt gerade sagen.
Aber das ist doch voll monoton. Ich weiß nicht, warum man von Frau zu Frau so scheiße sein muss. Warum ist man so?
Also ich weiß nicht. Ich habe einfach mir gedacht, ich hätte gewünscht, dass sie mir da sagt, es tut mir wirklich leid, aber es passiert sehr oft und...
Bisschen feinfühliger,
ne? Ja, und das wird beim nächsten Mal klappen. Nicht, dass sie mir jetzt volle Hoffnung noch gleich macht, ja, ist schon klar. Aber ich hätte mir gewünscht, dass ich da ein bisschen mehr ermutigt wird und ja, und dann, und das ist alles so schnell, weil ja die Kontrolle war in 5 oder 7 Minuten erledigt und ich stand dann draußen und mir gedacht, okay, und jetzt ist das Baby nicht mehr da. Es ist eine frühe Stillgeburt und ich muss das jetzt allen sagen, wobei ich eigentlich jedem gesagt habe, nein, es hat doch geklappt. Und wir werden jetzt ein Kind bekommen.
Also du hattest das schon ein paar Leuten erzählt.
Ja, schon. Ich bin das In-vitro-Thematik eher offener gegangen. Jetzt nicht bei jedem, ja. Aber danach, und ein paar hatte ich es gesagt. Und dann habe ich gedacht, oh, jetzt muss ich es allen sagen. Das ist
doch nicht geklappt.
Und ich hatte am nächsten Tag einen Auftrag. Und ich werde nie vergessen, wir hatten am gleichen Tag eine Besprechung, wie es abläuft, wie die Veranstaltung fotografiert werden soll. Und wir waren zu zweit als Fotografinnen.
Okay.
Und die andere Fotografin kommt mit ihrem Kind in der Wiege. Und ich habe mir gedacht, das ist jetzt nicht euer Ernst. Stille Fehlgeburt und denke mir, warum muss ich das heute alles vertragen? Also das ist jetzt viel. Ich habe es einfach... Man steht dann da und man konzentriert sich und versucht da irgendwie seine Arbeit zu tun. Aber es war viel. Und der nächste Tag kam mir wie einer der längsten Tage in meinem Leben. Ich habe diesen Auftrag dann geschafft. Man ist selbstständig. Man macht es dann. Ich hatte jetzt keine körperlichen Schmerzen. Ich habe es durchgezogen. Aber dieser Tag kam mir unendlich lang vor.
Ich finde es immer so krass. Viele Leute wissen ja nicht, was wir durchmachen. Mhm. Wenn du jetzt normal an der Kasse stehst, bei Aldi oder bei Lidl, ja, oder keine Ahnung, keiner weiß, was du eigentlich durchmachst. Und wie oft ist es mir passiert, eigentlich habe ich noch meine Wochenbettunterhose an und bin an der Kasse. Das war im ersten Monat, wo ich noch nichts realisiert habe durch den Tod meines Kindes. Und dann fragt eine Frau, kann ich bitte vor? Mein Kind wartet im Auto. Mhm.
Klar.
Oder ich schaue aus dem Fenster und meine Nachbarn haben ein Kind bekommen, der Storch. Jedes Mal, wenn ich aufstehe, durch das Schlafzimmer, sehe ich diesen Storch.
Furchtbar.
Und dann fahren wir zu der Zoe-Beratung. Und ich wurde halt, die wurden halt dort betreut. Und ich sitze im Auto und gehe eigentlich zu dieser Betreuung, damit es mir gut geht. Und dann sehe ich auf einmal, die Gemeinde, also hat angefangen, einen Kinderspielplatz zu bauen. Genau dann, wo mein Kind tot ist, fängt ihr an, einen Kinderspielplatz zu bauen. Und das alles vor meiner Augen. Ich brauche nur von meinem Schlafzimmerfenster rauszugucken. Deswegen will ich nicht, sondern ich weiß, wie du dich fühlst. Weil ich glaube, das ist das Schlimmste. Das sind immer die schlimmsten Gefühle. Und eigentlich können ja die anderen Menschen nichts dafür.
Nein, aber was mit uns. Ja.
Sie leben ja einfach ihr Leben weiter und sie versuchen ja irgendwie oder irgendwas. Und aber es tut unglaublich weh, wenn du dann erfährst, der ist schwanger, die ist schwanger und oder das passiert gerade. Und ich glaube, dass das.
Ja, ich habe mir aber immer versprochen, mich jetzt für andere zu freuen. Ich möchte nicht diese Frau sein.
Diese verbitterte Hexe, die keinem was gönnt.
Also, aber ich möchte das nicht. Es kostet zu viel Kraft, glaube ich, im Endeffekt. Lass das los. Es bringt nichts. Und es gibt ja auch Frauen, die so lang versuchen und dann klappt es endlich für sie. Ja. Das dürfen wir auch nicht vergessen.
Genau das ist das, was ich mir denke. Schön, dass es für sie geklappt hat. Ich gönne es ihnen. Ich finde es toll. Jeder, der schwanger ist und sein Kind mit nach Hause nehmen darf. Wir müssen doch mal hier betonen, dass es nicht normal ist, dass man schwanger wird, dass das Baby im Mutterleib bleibt und dass man dieses Kind mit nach Hause nimmt. Ich bin gesund. Das beste Beispiel, dass man das Kind nicht mit nach Hause nehmen durfte aus dem Krankenhaus. Weil mein Kind ist in diesem Krankenhaus verstorben. Und du hast dein Baby leider auf andere Umwege verloren. Und ich glaube...
Man darf auch nicht vergessen, wie anstrengend schon ist dieses ganze In-vitro-Prozedere. Man ist dann auch nicht mehr sich selbst, ja, mit den ganzen Hormonzuschuss.
Ich habe so einen Respekt vor
und
euch.
Und das über die diese Storchgeschichte, ich habe sie auch erlebt, wenn ich auf Urlaub war in Österreich. Wir waren dann am Land. Und das war in der Südsteiermark. Und da gab es überall Störche. Und ich habe mir jeden angeschaut, wenn ich dann mit dem Hund spazieren ging. Oh Gott, und der ist schon so alt und so alt. Und dann habe ich mir auch gedacht, ach ja, mein Due Date war Mitte Januar 24. Und dann habe ich mir auch gedacht, na, dann wärst du so und so alt. Also das sind alle Gedanken, die kommen. Das ist völlig normal.
Ich kenne es so gut. Bei mir ist es genau so.
Man kriegt auch Schuldgefühl, auch wenn man sagt, Es ist nicht unsere Schuld. Man macht sich so viele Gedanken. Und irgendwann mal habe ich gesagt, ich kann jetzt weinen, tagelang, monatelang, jahrelang. Das wird mein Baby nicht zurückbringen.
Nee.
Und genau, noch dazu, ich wusste, bei uns tickt ein bisschen die Uhr. Ich bin jetzt 40 geworden. Es ist wichtig zu trauen, es ist wichtig, es zu vermissen. Es ist wichtig, dieses Kind seelisch verbunden zu sein. Manchmal ist es da, manchmal weniger. Aber ich muss weitergehen. Ich habe ja sonst ein schönes Leben, habe einen wunderbaren lieben Mann an meiner Seite, habe einen tollen Beruf. Und ich kann jetzt nicht nur weinen. Es gibt nicht.
Irgendwann ist man müde. Ich glaube, dass alle Sterne-Mamas, die zuhören oder die wissen. Oder
es gibt kein Wasser mehr für Tränen.
Da musste man, mir hat eine andere Sterne-Mama gesagt, sie ist nicht mehr aufs Klo gegangen, weil sie hatte ja nichts mehr zum Rauspipi machen. Weil alles aus ihren, alles aus ihren Augen eigentlich rausgegangen ist. Und wusstest du, dass traurige Tränen salzig schmecken und glückliche Tränen süß?
Nein, das wusste
das ich nicht. Das habe ich herausgefunden in der Zeit, wo ich mich ein bisschen damit befasst habe. Und
ich habe noch etwas zu sagen. Ich habe in einem Buch gelesen, dass die Zellen, die das Kind und die Mutter gemeinsam machen während einer Schwangerschaft, diese Zellen bleiben
für immer
in dem Körper von der Frau. Also das war für mich ein riesiger Trost, zu wissen.
Das habe ich auch gelesen.
Dass diese Zellen eigentlich ein Leben lang in mir sein werden, das war sehr tröstlich eigentlich für mich. Es war so, okay, das heißt, du kleines Lebewesen, auch wenn du nicht lange bei uns warst, bist du schon bei uns.
Eigentlich bist du da, du bist eigentlich in jeder Munde und jeder weiß, wer du bist. Also was heißt jeder weiß, also bei mir wussten es nicht viele, aber ich weiß ganz genau, was. Ich habe das auch gelesen und ich denke mir so, gut, dass es so ist. Ich bin absolut dankbar darüber. Ich hätte jetzt einfach mal noch so eine Frage an dich, weil ich mir so denke, ich habe leider durch mein Umfeld sehr wenig Unterstützung bekommen. Leute waren bei mir am Anfang präsent und dann waren sie verloren und dann habe ich habe mit vielen mein Endgespräch geführt, habe gesagt, dich gibt es nicht mehr im Leben. Also ich wurde wirklich von Familie und Freunden, also nicht von allen, aber von 95% der Leute in den Stich gelassen. Und heute wäre meine Frage wirklich an diese Menschen, wie geht's euch, wenn man so gemein ist? Aber naja, anderes Thema, wir wissen, dass es schwer ist für Menschen, mit dieser Situation umzugehen, weil sie nicht gängig ist. Ich verurteile auch niemanden. Aber was mich interessieren würde, ist, wie war das bei dir?
Also ich habe das sehr wohl mit meiner Familie geteilt und die haben es sie waren schon da, aber eher so, dass ich drauf eher angehen soll und anspreche.
Okay.
Ja, sie waren für mich da. Ob das unterschiedliche Familienmitglieder, dass aber sie von selbst jetzt eher, es hat ihnen auch furchtbar leid getan, weil sie wissen, was wir schon durchmachen jetzt die letzten Jahre. Das ist mir schon klar. Bei den Freundschaften, klar, da kann man aussortieren. Da weiß man wirklich, wer da ist und wer nicht.
Also ich war nicht sparsam. Boah, ich war hardcore. Ich musste das mir aus der Seele reden, dass ich scheiße behandelt worden bin. Dass ich unfair behandelt worden bin von Menschen. Also ich musste das wirklich rausposaunen. Und egal, wer hat zu mir gesagt, als Psychologe oder egal, mit wem ich gesprochen habe, der ein bisschen psychologisch eine Ahnung hat oder so ein Background hat zu mir gesagt, perfekte Einstellung. Und darüber war ich unglaublich dankbar.
Aber die meisten engsten Freundinnen, die ich habe, die waren schon da für mich. Also da hatte ich jetzt nicht die böse Überraschung.
Find ich so schön.
Also meine beste Freundin sowieso und dann auch die anderen engsten. Na, da muss ich schon sagen, dass sie da waren. Auf jeden Fall. Und auch mit der Familie und so. Ich glaube, ich habe mir ein bisschen mehr vielleicht Trost erwartet oder so. Vielleicht ein bisschen. Ja, aber na, im Allgemeinen bin ich schon dankbar für, sie wissen schon, was ich durchgemacht habe. Ich glaube, ein bisschen mehr wahrgenommen, dass es jemanden schon war in meinem Bauch. Ja, aber es war halt eine frühe Stillfehlgeburt und dann ist es halt doch anders. Man sieht dann noch nicht wirklich die Transformation mit dem Körper und so. Und dann kann das Umfeld es schwieriger wahrnehmen. Aber die ganze Hoffnung, die wir hatten in den Wochen, war ja schon da und der Traum. dass das Kind jetzt bald kommt.
Ja. Man sagt ja immer, die erste Person, der du das erzählst, ist eine der wichtigsten Personen in deinem Leben. Mhm. Und bei mir war das tatsächlich meine Freundin, die ich am längsten gekannt habe. Mhm. Und ihr habe ich es auch wirklich kurz daraufhin erzählt, wo wir das alles erfahren haben. Und dieser Mensch hat mich zum Beispiel am meisten enttäuscht.
Das tut mir so leid
für dich. Und ich finde das so schön, dass du jemanden hattest. Also, ja. Ich darf jetzt nicht... Also ich sage jetzt mal so, die 5%, die sich um uns gekümmert haben, die wirklich präsent waren, denen bin ich das unglaublich dankbar. Ich auch. Auch dankbar, dass die... es gab auch ein, zwei Freundschaften oder Personen, wo ich meine Meinung geäußert habe. Also ich war wirklich eiskalt und habe gesagt, ich finde das nicht in Ordnung. Was ist überhaupt los? Und nein, ich will dich nicht mehr nach 3 Monaten sehen. Mhm. Also, dass sie das verstanden hat und sie hat darum gekämpft. Mhm. Und heute bin ich voll dankbar darüber, dass sie nicht aufgegeben hat. Okay, Eugenie, eine Frage hätte ich noch an dich. Sicher. Bei mir ist das Thema mein Körper ein absoluter... Wie soll ich das sagen? Absolute Baustelle für mich selber. Ich leide extrem unter meinem Körper und ich glaube, viele Frauen auch, mit denen ich gesprochen habe. Wie ist es für dich? Wie fühlst du dich? Oder wie hast du dich damals gefühlt?
Ja. Also ich habe meine komplette Feminität in Frage gestellt. Wirklich. Ich habe mir gedacht, ist man eine Frau? Oder wie nimmt man sich dann als Frau wahr, wenn sich das Kind dann eigentlich gar nicht entwickelt, wie es sollte in deinem Bauch? Und ich hatte sehr lange Haare. So schöne lange Haare wie du und habe sie von einem Tag zum anderen ganz kurz geschnitten. Ich habe zum Glück einen Kopf, wo es passt, aber es war ein Schock. Also ich hatte meinem Mann gesagt, ja, ich werde ein bisschen meine Haare schneiden, aber er hat dann gesagt, boah, jetzt hast du sie ganz kurz. Und ich habe mir gedacht, ich hatte dem Friseur nicht erzählt, warum. Ich habe es ihm erst danach, wo er sie geschnitten hat, erzählt und habe mir gedacht, okay, wenn sie dann wieder lang sind, wird es mir hoffentlich wieder gut gehen. Das war der erste Teil und danach war ich sehr, sehr wütend auf meinen Körper, weil ich eigentlich immer auf ihn zählen konnte. Hatte immer gedacht, okay, wir sind ein gutes Team, ich verstehe ihn, er versteht mich, ich bin doch eh sensibel, nehme eh alles gut wahr, wenn was nicht passt. Und da habe ich mir gedacht, du hast mich einfach komplett im Stich gelassen. Du hast nicht funktioniert, wie ich es eigentlich mir gewünscht habe und war stinksauer auf ihn, stinksauer auf mich. Und dann habe ich begonnen... Nach ein paar Monaten mir gedacht, habe ich ein Video gesehen für einen Ultra Trail. Das ist eine Laufen auf lange Distanz. Das war im Winter und habe ich das Video gesehen und gesagt, das will ich machen. Da habe ich meine Augen leuchten gesehen und gesagt, dieses verrückte Ziel will ich
jetzt. Was macht man da genau?
Man läuft 100 Kilometer.
Ach du Scheiße, 100 Kilometer in der Natur. Okay, wann fängt man an? Wann hört man auf? Wenn du pinkeln musst?
Schwieriger, aber es ist, ich würde nie vergessen, ich habe meinem Mann gesagt, ich möchte jetzt einen Ultra-Trail machen. Es ist ein 100 Kilometer Lauf. Und wir waren gerade beim Abendessen und gesagt, aber wie lange wirst du da laufen?
Ja, also.
Naja. Das ist gut, jetzt so die 14 Stunden herum. Und er hat gewusst, sie wird das durchziehen. Die hat das jetzt im Kopf und sie wird das jetzt machen. Ich kenne sie da. Und er hat mich von Anfang an unterstützt. Ich habe ihm nur versprochen, wenn es mir wirklich schlecht geht jetzt, dass ich aufhöre. Übel, stark erbrechen oder sowas, ja, wo ich sage, wo es ganz, wo ich sage, nein. Er sagt, versprochen, das mache ich. Das war unser Deal. Und das war auf der Insel, woher mein Großvater kommt. Und dann habe ich begonnen zu trainieren. Und 3 Monate lang, ich habe immer gern gelaufen, auch schon in der Schule, war da recht gut. Und das war für mich wirklich wichtig und dann habe ich es geschafft auch. Und dann habe ich mich mit meinem Körper versucht.
Unglaublich, was der Körper doch alles kann, gell?
Du kannst das sehr wohl. Ich habe dir jetzt was Extremes gefragt und das konnte ich kontrollieren. Das mit der Schwangerschaft, das kann man nicht kontrollieren. Das sollte man auch akzeptieren, dass die Natur auch ihr Ding macht. Und wir sind in einer Gesellschaft, wo Modernheit alles immer feiner wird und Hightech.
Aber es ist modern, Stress zu haben und immer einen strukturierten Ablauf zu haben, aber das ist die Natur eben nicht.
Da muss man loslassen.
Ja.
Es tut weh und es ist schwer zu akzeptieren, auch alle diese traurigen Schicksale, ja, die dich treffen, die mich treffen, aber es ist...
Ich habe damals, wo du jetzt gesagt hast, kontrollieren, ich habe damals meine Psychologin gefragt, ich habe gesagt, ich kann nicht mehr ohne Licht schlafen. Mhm. Ich wache nachts auf, also ich weiß noch in der Nacht, wo ich wusste, dass mein Kind verstirbt, bin ich alle 10 Minuten, alle Stunde mal aufgestanden, weil die Nacht war für uns eh Horror. Wir zwei haben uns ein Bett geteilt, wir waren arm in arm. Mhm. Und diese Stunden, die ich ständig aufgewacht bin, haben mich ständig verfolgt im Wochenbett. Also ich bin immer alle 10 Minuten wach, alle Stunde wach. Und dann habe ich gesagt, warum? Was passiert mit mir? Warum ist es mein Unterbewusstsein oder was ist das? Und dann hat es geheißen, also du kannst es kontrollieren. Genau das ist das. Du kannst es kontrollieren, hat sie gemeint. Viele Menschen, die jetzt zum Beispiel irgendwie einen Anruf kriegen, Autounfall passiert, plötzlicher Tod, dann gehen ja manche Leute und bügeln Wäsche, weil sie die, es klingt zwar bescheuert, aber sie haben die Kontrolle über etwas. Genau. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich bin genauso. Wie stellst du dir deine Zukunft vor? Möchtest du dir nochmal die Chance geben?
Auf jeden Fall. Ich werde bis zur letzten Eizelle probieren. Sagen wir es so, ich hab gesagt, manche sagen, ja, man sollte sich bestimmte Versuche sagen, 4 Versuche, 5 Versuche. Ich sage, nein, ich werde es probieren, so oft ich kann und so oft, solange mein Körper mitmacht. Wenn ich merke, dass mein Körper komplett fertig wird, nach einer anderen in vitro, dann höre ich auf. Aber eigentlich würde ich sonst bis zur letzten Eizelle, bis ich zur Menopause bin, probieren. Ich weiß nicht, ob ich diese Stärke haben werde. Jetzt bin ich 40. Ich hoffe wirklich, in den nächsten 2-3 Jahren wird das Wunder passieren. Ich bin geduldiger geworden. Es bleibt mir eh nichts anderes.
Okay, ich habe das komplett verloren. Ich drehe vollkommen durch.
Aber Geduld sollte man echt lernen. Und ich werde es weiter probieren. Dranbleiben, Hoffnung haben. Es gibt auch Tage, wo ich mich wie eine Kriegerin fühle. Sozusagen, ich schaffe alles. Ja? Und es gibt andere Tage, wo ich einfach zerbrechlich bin und akzeptiere das. Ja? Und die Tage, wo ich stark bin, nütze ich voll aus. Und
mache so ich viel, wünsche mir es so sehr, dass wir irgendwann, dass du wieder irgendwann Gast bei mir bist und dass wir dann drüber lachen, ja, dass wir das so viel geweint haben. Dass wir unsere Babys zusammen. Ich würde mir das so wünschen, dass du einfach sagst, hey, ich komme nach Linz und ich bereite euch mein Gästezimmer vor und das Haus ist voller Leben. Ich wünsche mir das für jede Frau, ehrlich gesagt, dass jede Frau, die sich das natürlich wünscht, dass wir unsere Femininität, dass wir uns als Person, nachdem wir diese Hardcore-Schicksalsschläge durchgemacht haben, einfach wieder nach vorne gucken können.
Es ist auch wichtig, dass wir offener darüber reden, dass sich die anderen Frauen nicht alleine fühlen, wenn man, und es ist ganz wichtig, dass man darüber spricht.
Möchtest du noch irgendwas dazu sagen oder Frauen ansprechen, die in unserer Lage sind und die vielleicht nicht so viel Kraft besitzen? Was würdest du denen gerne mitgeben?
Ach, ich würde ihnen gerne meine Hand halten und ihnen die Hand halten, sie umarmen und sagen, sie sind wunderschön, wie sie sind und sie können einfach nichts dafür. Es ist so und manchmal schlägt die Natur einfach anders und findet die Kraft, wieder aufzustehen. Steht es einfach wieder auf. Ja. Und glaubt an euch, glaubt an das Leben, auch wenn es jetzt gerade wahnsinnig unfair ist. Das ist, was ich Ihnen sagen
will. Und das gerade alles in Tränen. Ja. Wir haben heute nicht wenig geweint. Das muss man jetzt auch erwähnen. Ich bin unglaublich dankbar. Ja.
Und schreiben. Wir sind da auch. Oder Hilfe holen. Holt euch Hilfe. Geht zu einem Psychologen. Geht es verarbeiten. Lasst es nicht da tief in euch drinnen. Es kommt einfach wieder dann in den Jahren wieder raus.
Du und ich sind keine Fachleute. Wir sind einfach nur Menschen, die das erlebt haben. Das
möchte ich noch betonen. Genau. Wir sind keine Fachleute. Es ist uns passiert, aber holt euch Hilfe. Unbedingt. Bleibt nicht alleine in einer Ecke.
Danke, dass du eine Stimme warst. Danke, dass du mir deine Geschichte geteilt hast. Ich sag danke. Und danke, dass du auch so offen geredet hast, weil ich glaube, das ist auch nochmal so ein Thema, was sehr unterschätzt wird. Ich musste lange überlegen, wie weit oder wie offen präsentiere ich mich selber oder wie viel Intimität lasse ich zu bei bestimmten Themen. Ich danke dir vom Herzen. Wie gesagt, ich freue mich, wenn alles wir dann... Gute für dich. Dankeschön also. Für dich auch und ich hoffe, dass wir uns so schnell wie möglich wiederhören mit positiven Nachrichten.